Deutschlandfunk zur Diskussion.
Einkaufen, ohne Maske, im Restaurant sitzen, ohne Test. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz wird genau das möglich, wenn nicht doch noch eine Hotspot-Regelung greift. Ist das eine neue Phase der Pandemie? Leben wir mit dem Virus, mit den Ansteckungen, mit den Toten? Oder ist es ein Verdrängen, ein An-die-Seite-Drängen einer Pandemie, die trotzdem weiterläuft? Das diskutieren wir heute Abend. Wir zeichnen auf. Mein Name ist Sena Fröndrich und zu Gast sind Heike Behrens, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, zugeschaltet aus ihrem Abgeordnetenbüro. Hallo nach Berlin.
Hallo, Frau Fröndrich.
Olaf Balk ist bei uns. Er kommt aus Brandenburg und ist Mitglied der Initiative Sichere Bildung jetzt und Teil eines Risikohaushaltes. Hallo, Herr Balk.
Ja, schönen guten Abend alle miteinander.
Und bei uns im Kölner Funkhaus ist Johannes Niesen. Er leitet das Kölner Gesundheitsamt. Sie sitzen auch im Expertenrat der Bundesregierung und Sie sprechen auch für alle Gesundheitsämter in Deutschland. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir.
Und in unserem Berliner Funkhaus sitzt der Journalistenkollege Jakob Simmank. Er leitet das Gesundheitsressort bei Zeit Online, ist studierter Mediziner. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Tag.
Schauen wir zunächst auf die Corona-Lage derzeit. Mehr und mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, gibt uns mein Kollege Martin Mayer aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion erstmal einen Überblick über die Lage. Martin, wie entwickeln sich denn die Infektionszahlen derzeit?
Also erstmal gehen sie steil nach oben. Also wir sind wirklich mittendrin in der aktuellen Omikron-Welle. Gestorben sind gestern 197 Menschen an Covid-19. Die Inzidenz liegt bei 1734 für ganz Deutschland und gemeldet worden sind 290.000 Neuinfektionen. Vielleicht so viel mal zu den Zahlen. Die sind übrigens regional unterschiedlich. Da kann man so sagen, die Stadtstaaten stehen besser da als die Flächenländer. Der Nordwesten hat tendenziell weniger Infektionen als der Südosten. Aber was wir eben schon auch sehen, 2 Wochen lang ungefähr, dass wir praktisch immer neue Rekordwerte haben. Und das hat 2 zentrale Gründe. Zum einen haben wir die dominante Omikron-Variante BA2, die ist ansteckender als die bisherigen Coronaviren. Und wir haben ja Lockerungen und wir haben, das zeigen uns auch die Mobilfunkdaten, die da herangezogen werden von Forschenden, wieder haben mehr Kontakte untereinander. Und das heißt also, das Virus kann sich leichter verbreiten. Ein Hinweis, den ich bei den Zahlen noch dazu sagen möchte, weil der, glaube ich, wichtig ist, wir müssen davon ausgehen, dass die tatsächlich noch höher liegen, weil im Robert-Koch-Institut werden nur die Fälle gezählt, die man per PCR-Test bestätigt. Und die Zahl dieser Tests sinkt. Da hat sich ja die Politik dafür entschieden, das Ganze stärker zu beschränken, wer so einen kostenlosen PCR-Test bekommt.
Und wenn wir jetzt auf die Situation in den Krankenhäusern schauen, wie gestaltet sich die Lage dort?
Das ist ganz wichtig, da hinzugucken, weil das ist ja immer die große Frage bei allem. Wie ist der schwere Verlauf, Menschen, die ins Krankenhaus müssen? Und da ist es aktuell nicht dramatisch. Der Hospitalisierungsindex, das ist eine Zahl, die uns sagt, wie viele Menschen eben mit Corona in eine Klinik müssen, der sinkt seit ein paar Tagen. Klingt jetzt irgendwie ja komisch, wenn man sich denkt, Moment, gerade hat er doch gesagt, die Zahlen sind zu hoch. Das liegt einfach daran, dass im Krankenhaus ja erst die Menschen mit einer gewissen Verzögerung sind, wenn sie sich angesteckt haben, bis die Krankheit sich ausbreitet und so schwer wird. Dazu macht das RKI auch Vorhersagen und in denen sind die Zahlen dann nicht mehr so beruhigend, weil die gehen nämlich auch in den Kliniken nach oben. Es gibt aber eine gute Nachricht. Die BA2-Omikron-Variante ist grundsätzlich bei einem milderen Verlauf. Das sehen wir eben daran, dass trotz Rekordinfektionszahlen die Intensivstationen noch ungefähr 16% der Betten frei haben. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte aber, beim Impfen bewegt sich bei den Erwachsenen praktisch gar nichts mehr. Und da sind eben bei den über 60-Jährigen in Deutschland weiterhin so ungefähr 2,7 Millionen Menschen nicht geimpft. Und wenn wir jetzt lockern, Maskenpflicht zum Beispiel, dann ist es eben gerade für diese Gruppe nochmal eine ganz besondere Gefahr.
2,7 Millionen Menschen über 60 sind noch ungeimpft. Die Datenlage ist also relativ eindeutig. Herr Balk, Sie leben in einem Risikohaushalt. Was bedeutet das ganz konkret jetzt diese Lage für Ihren Alltag?
Ja, also für unseren Alltag bedeutet natürlich jetzt die Situation, dass demnächst mehr Schutzmaßnahmen noch abgeschafft werden oder schwerer einzusetzen sind, eigentlich natürlich nicht mehr Freiheit, sondern eher das Gegenteil. Wir müssen noch weiter vorsehen, dass wir das Risiko für unsere Familie zumindest so gering wie möglich halten, sich anzustecken. Beispiel halt einkaufen würde ich mir halt jetzt gerade, weil ich auch 2 Risikokinder zu Hause leben habe, müssen wir halt sehen, dass wir dann gegebenenfalls vermehrt natürlich alles online machen, was bei uns auf dem Land zumindest, was die Lebensmittelversorgung angeht, aber nicht so einfach ist, weil das Risiko einfach steigt.
Frau Behrens von der SPD, wenn Sie Herrn Balk so zuhören, eine Minderheit muss sich jetzt noch weiter isolieren, damit eine Mehrheit wieder ihr altes Leben leben kann, kann man das so sagen?
Ja, wenn das tatsächlich so sein sollte, ist das ein riesengroßes Problem. Und ich glaube, dass wir einfach in unserer Gesellschaft das Bewusstsein dafür wachhalten müssen, dass wir diese Schutzmaßnahmen nicht jeweils nur für uns selbst machen, sondern für uns auch als Gemeinschaft. Und ich glaube, wir müssen wirklich alle miteinander lernen, dass das Maskentragen wirklich hilft, wenn man in Innenräumen beieinander ist. Und unabhängig davon, ob das nun angeordnet wird oder nicht, es sollte praktiziert werden, weil es tatsächlich schützt. Und nicht nur uns selbst, sondern immer auch die anderen, mit denen wir zusammen sind.
Johannes Niesen, Leiter des Gesundheitsamts Köln. Eigentlich gab es ja nie mehr zu tun. Kontakte verfolgen, zugleich wird gelockert. Ist das nicht auch ein Paradox jetzt an der Stelle?
Ja, wir betrachten die neue Entwicklung mit einer ja doch großen Sorge, dass jetzt diese Öffnung, die kommt, gerade die sogenannten vulnerablen Gruppen mehr gefährdet. Wir merken das beim Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass die Sorge eben mehr da ist als vorher. Ich muss sagen, wir werben genauso wie Frau Behrens für das Maskentragen unbedingt. Das tut nicht weh, das ist ein kleiner Schutz. Wenn man zum Beispiel die Influenza, also die Grippewellen sieht aus den letzten Jahren, da waren das Wäldchen, weil sie sehr klein und gering waren. Also die positive Wirkung der Maske hat uns da sehr geholfen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn möglichst viele in Eigenverantwortung auch weiter ihre Maske tragen, auch gerne beim Einkaufen.
Das ist jetzt der Appell an die Eigenverantwortung sozusagen. Herr Simmank, wir haben ja immer irgendwie über Normalität gesprochen. Jetzt haben wir so eine Art Normalität. Haben wir die eigentlich schon oder eine neue Normalität, die jetzt geschaffen wird, haben wir die eigentlich für uns gesellschaftlich schon wirklich definiert?
Ich glaube noch überhaupt nicht tatsächlich. Also es wird ja viel von der Endemie gesprochen. Wir sind definitiv noch nicht in der Endemie. Dafür sind auch die Infektionswellen zu hoch und zu unvorhersehbar. Und ich glaube, es fehlt überhaupt eine Diskussion darüber, wie bereiten wir uns auf das vor, was kommt, was sind eigentlich Zielwerte. Es gibt in anderen Ländern, beispielsweise in den USA, ja doch Ausarbeitungen, auch in Großbritannien. Ob die dann umgesetzt werden, ist nochmal eine andere Frage, aber zumindest wissenschaftliche Ausarbeitungen, die Zielwerte und auch Ziele letztlich für die kommende Phase definieren. Und ich glaube, das täte uns auch sehr gut, wenn wir da eine offene Diskussion drüber führen würden, was wollen wir eigentlich erreichen mit Maßnahmen, was für Maßnahmen wollen wir haben. Und die Masken sind eigentlich ein interessantes Beispiel, weil natürlich in der Wintersaison Atemwegserkrankungen nicht nur Influenza sind, nicht nur Corona sind, sondern letztlich verschiedenerlei Atemwegserreger unterwegs sind und es ja durchaus Maßnahmen gibt, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber, Masken, aber auch gute Raumluft, die durchaus einen positiven Effekt haben können auf verschiedene Atemwegserkrankungen und dadurch letztlich ja, überhaupt einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung.
Frau Behrens, als Vertreterin auch der Ampelkoalition, was ist denn das Ziel jetzt in dieser Pandemie aktuell? Welche Ziele definieren wir denn eigentlich?
Naja, ich denke mal, das größte Ziel, das wir eigentlich vorhaben, ist, eine Grundimmunisierung in unserer Gesellschaft zu erreichen. Wir werden auf der einen Seite uns aktuell wirklich sehr umfassend schützen müssen, um die aktuelle Infektionswelle kontrollieren zu können. Aber auf der anderen Seite ist es mir wichtig, den Blick vorauszuwerfen und mit dafür zu sorgen, dass wir vor die nächste Welle kommen, dass wir verhindern, dass wir bei der nächsten Welle, die eben absehbar kommen wird, viele sagen, na ja, wer weiß, wir können ja mal abwarten. Nein, ich glaube, wir können nicht mehr abwarten, weil uns die Experten klar sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es zu einer weiteren Infektionswelle kommt, dass es auch zu anderen Virusvarianten kommen kann. Davor müssen wir uns schützen und deshalb würde ich mal sagen, das erste und wichtigste Mittel ist wirklich das Impfen und deshalb halte ich es für unabdingbar, dass wir zu einer Impfnachweispflicht kommen, um eben wirklich diese Grundimmunisierung innerhalb der Gesellschaft tatsächlich erreichen zu können.
Welche Rolle, Herr Niesen, spielt die Infektion? Das Virus läuft ja im Moment doch eigentlich durch.
Naja, es ist einerseits muss man dabei sein, wenn die Infektion sich ausbreitet. Das heißt, vom öffentlichen Gesundheitsdienst, von den Gesundheitsämtern aus begleiten wir das. Wir sind da, wenn es Probleme gibt. Wir gehen sogar so weit, dass wir mit den Notärzten zusammenarbeiten, dass wenn es jemand zu Hause schlecht geht, dann wir von uns aus auch schon an besonders die vulnerablen Gruppen herantreten. Was Frau Behrendt sagt mit den Impfungen, also das ist ja die Rettung, die wir haben. Und das hochzuhalten, ist uns ganz wichtig. Seitdem ich im Expertenrat bekomme ich ja auch viele auch andersdenkende Informationen. Aber ich glaube, die Botschaft, die muss eindeutig sein. Wir müssen in die Zukunft nicht nur Masken weiter propagieren, sondern auch das Impfen hochhalten. Also dass die Medikamente, die wir momentan gegen die Covid-19-Infektion haben, die können nur ein bisschen begleiten. Es gibt noch kein Antibiotikum, wie es sonst vielleicht bei anderen bakteriellen Erkrankungen gab. Gibt es kein Virostatikum oder Virobiotikum. Also von daher, oder was da ist, reicht noch nicht. Also von daher ist es ganz wichtig, dabei zu bleiben und in diesem Sinne zu agieren, Masken tragen, impfen. Ich glaube, jetzt kommen wir schon ein bisschen sehr in die Appelle rein, aber ich glaube, das sind ja auch die einfachen Lösungen, die wir weiter hochhalten müssen.
Kurz was fragen, nochmal an die Frau Behrendt.
Herr Balk,
gerne. Sie haben gerade gesagt, dass wir vor die Welle kommen wollen, vor die nächste Welle. Jetzt sehe ich das aktuelle neu beschlossene Infektionsschutzgesetz und sehe da drin, dass halt ein großer Teil des Instrumentenkastens, den wir eigentlich zur Verfügung hatten, nicht mehr möglich oder nur noch sehr, sehr schwer möglich ist. Meine Frage ist, wie schafft man es dann, vor eine Welle zu kommen? Wir haben es schon mit dem Instrumentenkasten, den wir zur Verfügung hatten, nicht geschafft. Wie soll das dann jetzt mit weniger Instrumenten funktionieren?
Frau Behrendt, mögen Sie direkt reagieren?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Frage, Herr Balk, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Auch mir persönlich gehen die Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, nicht weit genug. Das gebe ich gerne zu. Wir standen aber vor der Alternative, diese Maßnahmen in diesem Umfang tatsächlich fortsetzen zu können, wie sie jetzt beschlossen worden sind. Oder die Alternative wäre gewesen, alle Maßnahmen wären ausgelaufen, weil einfach die gesetzliche Grundlage dann entfallen wäre. Und deshalb war es notwendig, hier einen Kompromiss im Deutschen Bundestag zu finden. Aber ich teile Ihre Einschätzung, dass es zum jetzigen Zeitpunkt richtiger gewesen wäre, wenn wir die Schutzmaßnahmen, vor allem die Basisschutzmaßnahmen in vollem Umfang fortgesetzt hätten, insbesondere auch mit dem, was Herr Niesen zu Recht eben gesagt hat, nämlich Masken in Innenräumen, also insbesondere beim Einkaufen und überall dort, wo man Veranstaltungen hat, wo viele Menschen dicht beieinander sind. Das hätte ich unbedingt für nötig gehalten. Und ich bedauere es auch, dass dadurch diese Reaktionsfähigkeit auf die aktuelle Situation im Grunde schwerfälliger geworden ist, als sie vorher war. Aber wenn ich davon gesprochen habe, vor die Welle zu kommen, dann bezieht sich das nicht auf die aktuelle Omikron-Welle, die wir haben. Was ich für dringend notwendig halte, ist, dass wir nicht noch einmal von einer solchen Welle überrascht werden. Und da die Experten sagen, im Herbst wird das aber wahrscheinlich so sein, dass wieder eine Infektionswelle kommt, darum müssen wir heute Vorsorge treiben. Und diese Vorsorge, die können wir tatsächlich hinbekommen, wenn es uns gelingt, die Impfquote deutlich zu steigern. Hätten wir heute schon 90% Impfquote, dann wären wir nicht in dieser verheerenden Situation, wie wir es aktuell sind, mit einer Inzidenz von über 1.700.
Herr Simmern, wenn wir uns die aktuelle Situation jetzt anschauen, sprechen darüber, wie man vor die nächste Welle kommt. Aber wir haben jetzt eben auch sehr hohe Infektionszahlen, viele Menschen, die sich anstecken. Haben Sie den Eindruck, dass wir da medizinisch das sozusagen schon gut kontrollieren, dass man an den Leuten dran ist, dass die Praxen alle wissen, wie muss ich reagieren? Also viele erleben ja eine Infektion und sehen in dieser ganzen Zeit nie einen Arzt oder eine Praxis von innen.
Vielleicht ein paar Dinge dazu. Ich denke, einerseits sind wir in der guten Situation, dass die meisten, die sich anstecken, gegenwärtig geimpft sind und dadurch eine gute Immunität haben und auch sehr viele milde Verläufe wir letztlich sehen. Und trotzdem haben wir natürlich ein Problem, weil nicht alle Verläufe mild sind, erstens, und weil zweitens sehr viele Infektionen gleichzeitig, das weiß Herr Niesen besser als ich, einfach auch zu einer Belastung führen, beispielsweise in den Krankenhäusern über Quarantäne und so weiter. Und ich glaube, das muss man sich erstmal auch vergegenwärtigen, dass dort eine Belastung ist und ich immer wieder jetzt auch einfach auch von Stationen höre, wo einfach sehr hohe Personalausfälle etc. sind, die ja irgendwie das System auch empfindlich stören in der gegenwärtigen Situation. Frau Fröhlich, Ihre Frage, jetzt ist sie mir entfallen, Entschuldigung.
Meine Frage war, ob die Arztpraxen denn darauf vorbereitet sind, auch alle Menschen, sagen wir mal die es wirklich auch brauchen, medizinisch zu versorgen jetzt in dieser Phase.
Genau, also ich glaube schon, dass die meisten Hausärzte ihre Risikopatienten im Blick haben und auch Kontakt aufnehmen. Wenn man mit Hausärzten spricht, ist das auf jeden Fall oben auf der Agenda und auch fragen, wie es geht und auch auf rote Warnsignale achten und dann dafür sorgen, dass die Patienten gut versorgt werden, im Zweifelsfall ins Krankenhaus verlegt werden etc. Es gibt, das hat der Niesen auch schon angesprochen, einige Medikamente ja neu auf dem Markt, die durchaus sozusagen uns ein bisschen Hoffnung geben, weil sie die Krankheitsverläufe im Zweifelsfall abmildern. Und die müssen aber sehr früh im Verlauf der Krankheit gegeben werden, also vor allem das Paxlovid, was viele schon gehört haben. Und da kommt es dann tatsächlich auf die Logistik an, also weiß der Arzt, an wen er sich wenden muss. Und ich glaube, da ist ein bisschen früh, oder das würde ich auch Herrn Niesen tatsächlich mal fragen, wie er das wahrnimmt, ein bisschen früh so ein ganz großes Bild zu zeichnen. Ich hatte jetzt mit einem Arzt gesprochen aus der Schwerpunktpraxis, wo das schon sehr gut funktioniert, wo Risikopatienten, die sich anstecken, dann wirklich binnen Stunden per Apothekenkurier das Paxlovid zu Hause haben. Und die Frage wäre so ein bisschen, ist das in der Fläche, in kleineren Haushaltspraxen, im ländlichen Raum und so weiter genauso? Und ich glaube, das ist nicht so leicht, dann Überblick zu haben.
Herr Niesen, das ist ja eine Frage, die direkt an Sie geht.
Ja, also das, was Herr Simmang sagt mit der Krankenhausbelastung, das ist erstmal ein großes Problem, besonders beim Personal, weil 20-30% des Personals betroffen sind. Was jetzt die Versorgung durch niedergelassene Arztpraxen angeht, die bereiten sich darauf vor mit dem Paxlovid. Das ist allerdings nicht so leicht zu vertragen. Das ist eine eingeschränkte Indikation, also für Menschen, die über 65 sind. Und dann gibt es auch noch Wechselwirkungen oder immunsupprimiert sind. Und da gibt es noch Wechselwirkungen eben mit anderen Medikamenten. Da muss man genaue Indikationen stellen, bevor man damit durch die Tür kommt. Aber die Arztpraxen sind jetzt zunehmend darauf vorbereitet. Das Paxlovid gibt es ja auch noch nicht so lange. Sotrovimab und die anderen Virustatika wurden in der Klinik verabreicht. Da musste man eben rechtzeitig innerhalb der ersten 7 Tage sich melden, Bescheid wissen. Auch wir vom Gesundheitsamt haben dann oft mit der Klinik auch zusammengearbeitet, damit man diesen Zeitraum auch einhalten kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man da eben ein linderndes Medikament haben möchte, dass man sich rechtzeitig mit seiner Infektion auch meldet.
Mhm. Herr Niesen, Sie haben vorhin auch gesagt, Sie konzentrieren sich auf die vulnerablen Gruppen auch in Anführungszeichen. Uns hat kürzlich auch ein Hörer geschrieben, dass er den Begriff schwierig findet, weil der ausgrenzend ist. Herr Balk, wie nehmen Sie das denn wahr? Wie ist das bei Ihnen mit der ärztlichen Versorgung? Fühlen Sie sich da als Risiko Familie gerade ja sicher?
Mir macht es zurzeit, gerade jetzt mit diesen hohen Inzidenzen und dem Personalausfall, der ja nicht nur in Krankenhäusern stattfindet, sondern der findet ja auch in den Arztpraxen statt, macht mir das schon Sorgen. Und gerade, wir sind ja eine Familie, wo auch Kinder betroffen sind. Kinder werden relativ wenig mit betrachtet in dieser ganzen Diskussion. Es geht immer um die Intensivbettenauslastung oder um die Normalstationen. Der Blick auf Kinderstationen wird in diese Betrachtung meiner Ansicht nach viel zu wenig reingenommen. Und die Kinderstationen waren schon ohne Covid-19 am Limit, weil sie schon seit Jahren unterversorgt sind. Und da sehe ich halt eine große Gefahr, jetzt unabhängig davon, ob meine Kinder Covid kriegen oder nicht. Wir hatten selber so eine Situation im Herbst, dass wir ins Krankenhaus mussten und aufgrund nicht der ausreichenden Anzahl an Betten, sondern der ausreichenden Anzahl an Personal, die betreiben können, haben wir eine Nacht in der Notaufnahme schlafen müssen, weil im ganz Berlin-Brandenburger Raum kein Bett frei war für sie. Also sie musste stationär und es gab nichts. Und da sich gerade jetzt in dieser Hochinzidenzphase schon eine dauerhafte Überlastung des Gesundheitssystems an sich, das macht einen dann schon Sorgen. Weil jemand, der chronisch krank ist, kann es halt einfach seine normale Erkrankung sein, die jetzt nicht adäquat behandelt werden kann, einfach aufgrund dessen, dass nicht genügend Personal zur Verfügung steht.
Herr Niesen, wie bewerten Sie das, was Herr Balk da beschreibt, die Sorge?
Also, Herr Balk hat eine sehr berechtigte Sorge. Er legt den Finger auf eine Wunde in unserem Gesundheitssystem. Und zwar die Versorgung von Kindern ist nicht überall so eng gewährleistet wie jetzt in einer großen Stadt. Mich wundert es, dass selbst in der Hauptstadt in Berlin und Brandenburg da eben akut kein Bett parat war. Wir wissen, dass 2.500 Intensivbetten dauerhaft jetzt in Deutschland belegt sind. Da sind auch die Kinderintensivbetten mit dabei. Gott sei Dank sind Kinder eben nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen. Es sei denn, man hat eben bedauerlicherweise wie Ihre Kinder, Herr Balk, eben eine Vorerkrankung, die schwerwiegend ist. Dann muss aber gewährleistet sein, dass genau diese Kinder auch dann eine Möglichkeit haben, entsprechend behandelt zu werden. Ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. In Zukunft geht es ja gut, dass wir heute mit der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD hier diskutieren, das vielleicht auch damit auf den Weg geben können.
Frau Behrens, ist das auch, wenn wir in der Sendung wollen wir auch ein bisschen über das Gelernte aus diesen vergangenen 2 Jahren Pandemie sprechen, ist das auch was, ja, was wir Ihnen ins Hausaufgabenheft schreiben dürfen?
Ja, ganz unbedingt. Ich denke, wir haben auch relativ früh gemerkt, vor allem auch am Anfang der Pandemie, dass wir vor allem bei den Kindern viel zu viele Einschränkungen gemacht haben. Und gleichzeitig aber auch eben die Versorgung der Kinder, die eben wirklich eine besondere Aufmerksamkeit brauchen, die hat auch gelitten an unterschiedlichen Stellen, sowohl in der Schule, aber eben auch in der Kinder- und Jugendhilfe und auch vor allem im Gesundheitssystem. Und wir wissen tatsächlich, dass wir sehr viel mehr machen müssen für den ganzen Bereich der Pädiatrie. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber ich höre aus unserer Diskussion auch noch etwas anderes heraus, nämlich, dass sich auch diese Formulierung, die sich in den letzten Wochen immer eingeschlichen hat mit dem milderen Verlauf von Omikron, das war doch eine trügerische Einschätzung. Weil auch wenn eine Krankheit milder verläuft als jetzt bei den Vorläufervarianten, sie hat gravierende Auswirkungen bis hin dazu, dass eben jetzt die Krankenhäuser am Limit arbeiten. Und wir hatten uns fokussiert sozusagen auf die Intensivstation und merken jetzt, dass auch die wirklich starke Belastung der Normalstationen das System ans Limit bringen. Und eben auch der Ausfall von Personal, weil auch das Personal betroffen ist von Infektionen oder von notwendiger Quarantäne. Von daher merken wir, dass unser gesamtes System sehr viel anfälliger ist, als wir das vorher angenommen haben. Ich werde wieder zu dem Schluss kommen. Wir müssen vor allem die Impfquote hochbringen, damit wir bei einer weiteren Viruswelle anders geschützt sind. Das halte ich nach wie vor für den wichtigsten Lerneffekt aus diesen 24 Monaten Pandemie. Mhm.
Deutschlands Weg in den Pandemiefrühling, darüber diskutieren wir heute Abend mit der SPD-Gesundheitspolitikerin Heike Behrens, gerade gehört. Johannes Niesen, Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Köln, ist bei uns, der Journalist Jakob Simmank und Olaf Balk von der Initiative Sichere Bildung jetzt. Herr Simmank, wenn wir noch mal kurz bei der Impfpflicht bleiben, glauben Sie, dass das noch kommt und rechtzeitig bis zum Herbst?
Gerade habe ich nicht das Gefühl, aber das ist natürlich auch was, ja, also letztlich, ich glaube, es gibt, wenn man sich Pandemien anschaut, immer, und das ist beschrieben historisch, so Phasen von Panik und Neglect. Und ich glaube, wir gehen auch gerade mit der aktuellen Nachrichtenlage und der Aufmerksamkeit, die weiterzieht, in eine Phase, in der es wenig Aufmerksamkeit für Corona gibt und zunehmend weniger Aufmerksamkeit. Wir merken das auch in unserem Tagesgeschäft. Und mein Gefühl ist, dass wenn die Aufmerksamkeit weiter rückt und auch vielleicht die Sorge nicht mehr so groß ist, ist besonders schwer, sowas durchzusetzen. Das wäre sozusagen die eine Antwort darauf. Und ich stimme natürlich gleichzeitig mit Frau Behrens und allen anderen hier überein, dass eine hohe Impfquote letztlich mit die wichtigste Kennziffer ist, um irgendwie einen guten Übergang in eine endemische Phase irgendwann dann hinzubekommen. Und deshalb ist es wichtig, die Impfquote zu steigern, auf welchem Wege auch immer. Das heißt, ich sehe da momentan ein gewisses Dilemma aus fehlender Aufmerksamkeit und gleichzeitig großer Notwendigkeit.
Mhm. Herr Niesen, wie gefährlich ist das denn, dass man im Moment das Gefühl hat, das rauscht so durch? Kann einerseits schwierig sein für die Akzeptanz einer Impfpflicht, aber auch kann es dazu führen, dass einige auch, also man hört immer häufiger, dass Leute sagen, ach, jetzt möchte ich es endlich mal bekommen, dann bin ich durch, dass man dieses Virus dann vielleicht doch unterschätzt. Oder sehen Sie diese Gefahr? Dass man, wir sprechen ja auch immer noch über Long-Covid, auch immer noch als eine Möglichkeit, die im Raum steht.
Genau, darauf würde ich dann auch geantwortet haben wollen. Mit Long-Covid ist Durchrauschen, bringt die Gefahr mit sich, dass man eben Long-Covid einfach sich dann einfängt. Ich hatte heute Morgen noch eine längere Sitzung mit Krankenhausärztinnen. genau zu diesem Thema auch mit niedergelassenen Long-Covid, dass es doch bei 200 Mitarbeitern einer größeren Klinik eben festgestellt worden, die sich alle Long-Covid eben mitbekommen haben, dass sie lange damit zu tun haben, mit Konzentrationsstörungen, mit Gedächtnisverlust zum Teil. Also das hat mir richtig Sorgen gemacht. Mir war das so nicht klar, dass mindestens 5% der Menschen ja auch Long-Covid bekommen können und das nicht nur für einen Monat, sondern eben gerade auch einen längeren Zeitraum. Wir wissen, jetzt noch mal ganz kurz zum Impfen zurück, dass in Israel nach der vierten Impfung nur jeder zweite sich Long-Covid einfängt. Also das ist ein ganz wichtiges Argument auch noch, jetzt nicht durchrauschen zu lassen, sondern eben genau aktiv etwas dagegen zu tun für einen selber.
Wir haben über die Maske auch schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen. Jetzt ist es so, dass wir in den vergangenen 2 Jahren viel auch gemacht haben, um andere zu schützen. Ist das jetzt wieder so, Herr Balk, wie nehmen Sie das wahr, dass Gesundheit, wenn wir es ein bisschen globaler formulieren, wieder Privatsache ist und dass man sich wieder mehr um sich selbst einfach kümmert und dass dieser Fremdschutz doch sehr in den Hintergrund geraten ist?
Ja, gerade beim Maskenthema sehe ich das schon. Ich wollte aber noch mal kurz auf das Thema Verfort zurückkommen, das Thema Langzeitfolgen. Mhm. Also Strich, es wird jetzt geredet über Long-Covid, was meiner Ansicht nach auch viel zu wenig bisher beachtet wird. Wir wissen ja noch gar nicht, was für wirklich Langzeitfolgen die Infektion haben kann. Und das halte ich gerade in Betracht auf Kinder sehr, sehr gefährlich, wo man jetzt ja sagt, okay, Primärinfektion ist nicht so gefährlich für die. Aber was halt mir gänzlich fehlt, es ist klar, wir haben noch nicht die Datenlage, weil es die Erkrankung noch nicht so lange gibt. Aber gerade deshalb würde ich einfach nicht dafür plädieren, es halt durchrauschen zu lassen, alleine aus dem Grund, weil die Gefahr, dass wir vielleicht 1% an Kindern langfristig schädigen, viel zu groß ist.
Also wären Sie dafür, dass man weiterhin an den Schulen auch weiterhin noch auf Maskenpflicht setzt? An vielen Schulen endet ja die Pflicht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Wäre das Ihr Plädoyer sozusagen?
Es geht ja nicht nur um Masken. Es geht ja um viele Infektionsschutzmaßnahmen, die an Schulen ergriffen wurden oder auch nicht. Dazu gibt es ja eigentlich auch Empfehlungen. Dazu gehören auch raumlufttechnische Anlagen. Ja, die Maskenpflicht, zumindest solange es hohe Inzidenzen gibt, gerade auch in der Altersklasse der Kinder. Ich sehe aber auch gerade, wenn man jetzt das abschafft, ist eigentlich nicht mehr angemessen, dann als Staat zu sagen, wir bestehen auf eine Präsenzpflicht in Schulen zum Beispiel, schaffe aber überhaupt keine Möglichkeiten mehr, dass sich Personen, also sprich die Schülerinnen und Schüler in den Schulen, vor einer Infektion wirklich schützen können. Weil eine Maske schützt halt auch nur dann wirklich gut, wenn ich sie trage und der andere sie trägt. Das ist so das, was mir generell in dieser ganzen Diskussion zu kurz kommt.
Herr Niesen?
Ja, direkt dazu, Herr Max, Sie haben völlig recht. Maske alleine reicht nicht. Maske ist aber ein sehr wirksamer Schutz, gerade in Schulen. Die raumlufttechnischen Anlagen, die Lüftungsgeräte, die wir jetzt im Laufe der Zeit langsam leider nur in Deutschland dann auch angeschafft bekommen haben, helfen auch dann diese Geräte, sondern auch das Fenster auf und zu, ist natürlich im Winter eine Herausforderung. Aber trotzdem, das ist auch sehr sicher, diese Maßnahmen gerade bei Kindern und Schülerinnen im Präsenzunterricht sind sehr wichtig. Der Präsenzunterricht ist aus Erfahrung ja lehrreicher als das, wenn man jetzt nur zu Hause vor so einer Kachelwand sitzt und dann seine Mitschüler dann nur noch so sieht, Mitschülerinnen. Ich glaube, wir sollten alles dafür tun, dass Kinder eben auch Präsenzunterricht haben können, weil die psychosozialen Folgen sind nicht unerheblich. Und von daher hat der Expertenrat, wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf, gerade ja auch mit 2 Kinderprofessoren, die da mit im Expertenrat auch drin sitzen, darauf Wert gelegt, eine sehr umfangreiche, ganz genau abgestimmte Stellungnahme abgegeben. Das wird nicht die letzte sein. Also wir werden die Kinder auch in Richtung Frau Behrens weiter im Fokus behalten müssen, weil sie ja unsere Zukunft sind.
Frau Behrens, nun wird es aber immer ja Familien geben oder Kinder, die eine Vorerkrankung haben und wir werden vielleicht noch andere Pandemien erleben. Sollten wir da nicht dann den Risikofamilien auch immerhin weiterhin einräumen, dann digital von zu Hause zu lernen und eben nicht in die Schule zu gehen? Sollten wir das nicht auch als Gelerntes mitnehmen, da flexibler zu sein?
Ja, ich glaube, diese Erfahrung nehmen wir auf jeden Fall mit und es wird mit Sicherheit in Zukunft auch mehr Möglichkeiten geben, digital Unterricht zum einen zu erteilen, aber auch digital an Bildung teilhaben zu können. Aber ich glaube trotzdem, und deshalb finde ich es auch gut, dass das im Expertenbeirat thematisiert wird, wir müssen schon auch die andere Seite mit im Blick haben, die soziale Dimension. Denn Kinder brauchen auch andere Kinder. Kinder brauchen nicht nur das eigene Familiensetting, sondern sie brauchen natürlich auch den Kontakt zu anderen, müssen ja auch viele Dinge im Miteinander lernen, die sie einfach für ihr Leben brauchen. Von daher glaube ich, die ganz einfache Antwort gibt es da nicht, sondern wir werden das, glaube ich, in unterschiedlichen Zusammenhängen weiter diskutieren müssen. Aber ich finde, es ist ein berechtigtes Anliegen, genau auf diejenigen zu schauen, die da besonders sensibel sind und die auch eine besondere Aufmerksamkeit brauchen. Mir ist aber im Blick auf die Masken noch mal ein Aspekt wichtig, wenn ich das mal noch anfügen darf. Also ich selber bin ja hin und wieder in Südkorea. Und wenn ich dort auf der Straße unterwegs war, lange vor Covid-19, da sind mir immer, und zwar in jeder Jahreszeit, Menschen mit Maske begegnet, in relativ großem Umfang. Im asiatischen Raum ist es eine Selbstverständlichkeit, die Maske zu tragen, um andere Menschen zu schützen vor einer eventuellen Ansteckung. Das heißt, sobald man irgendwie nur ein bisschen Hals kratzen oder dass die Nase läuft, dann trägt man eine Maske. Ja, das ist dort eine Selbstverständlichkeit, um die anderen zu schützen. Und ich glaube, diese Dimension, die haben wir noch nicht verinnerlicht, dass wir eigentlich, dass das Maskentragen im Grunde auch ein Dienst an der Gemeinschaft ist, im Grunde auch ein Akt der Solidarität. Und da, glaube ich, könnten wir uns kulturell auch noch ein Stück weiterentwickeln.
Herr Simank, warum ist das bei uns noch nicht so verankert? Man könnte ja auch einfach sagen, wir nehmen das jetzt mit. Die Maske wird unser täglicher Begleiter in bestimmten Bereichen dauerhaft. So wie wir das Handy mitnehmen, den Schlüssel und die Wohnung verlassen, nehmen wir auch die Maske mit.
Das Warum ist eine gute Frage. Ich würde es mir auch wünschen auf alle Fälle. Ich war gerade in Irland und Nordirland, Großbritannien, also, und musste leider mit Erschrecken feststellen, dass da gibt es ja kaum noch irgendwas an Maßnahmen und da gehen die Leute alle reihenweise ohne Maske in die Supermärkte. Und es ist schon befremdlich für mich. Ich habe es auch nicht so gemacht natürlich und ich habe auch vor, in der Wintersaison, wenn tatsächlich Atemwegserregersaison ist, tatsächlich auch auf die lange Frist eine Maske zu tragen. Aber ja, da sind vielleicht nochmal die Leute gefragt, die sich so anschauen, wie man eigentlich das Verhalten von Menschen beeinflussen kann, natschen kann und so weiter. Ich sehe es wie Frau Behrens dahingehend, dass ich es mir wünsche und sehe es aber gleichzeitig nicht so wirklich. Ich bin ein wenig pessimistisch, was das angeht. Mein Gefühl ist, sobald die Pflicht fällt, werden viele Leute die Maske binnen Monaten nicht mehr benutzen. Und von daher bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir die Maskenpflicht hergeben sollten als Maßnahme, bevor wir nicht an den Punkt kommen in dieser Pandemie, wo die Zahl der schweren Erkrankungen und die Zahl der Todesfälle ein Maß erreicht hat, was wir als tolerabel in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich erachten. Und das sind ganz sicher nicht die kommenden Monate, sondern da sprechen wir dann eher über einen längeren Zeitraum von Jahren wahrscheinlich eher.
Herr Niesen?
Maske tragen, ja oder nein? Oder Maske als neue Normalität? Ich glaube, so genau wie Sie das so vorhin so schön beschrieben haben, am Rausgehen zu gucken, neben Handy, Schlüssel, Portemonnaie, Maske dabei tragen, dass das diese Normalität, die wir uns in 2 Jahren jetzt anerzogen haben, jetzt einfach so hoppla hopp verlieren zu lassen. Ich habe eine Umfrage ARD mitbekommen, dass eben 63% der Bevölkerung eben genau das weitermachen wollen. Also dieses viele, was Herr Simmang, was Sie eben gesagt haben, sind immerhin 33%.
Aber noch.
Noch, ja. Verlauf entscheidet, diese offene Medizin. Die Gefahr ist, wenn man einmal maskenfrei gegeben hat, dass das eben lange anhält. Und bevor wir dann jetzt wieder was anderes rückläufig machen können, also die Toten, die Sie eben angesprochen haben, Herr Simmang, wie viele Tote lassen wir zu? Wir haben 250 bis 300 Verstorbene, bedauerlicherweise jeden Tag an oder mit Covid-19-Infektionen. Und da zu gucken, wie in Dänemark laufen lassen an der Stelle auch, ist, finde ich, für uns in Deutschland nicht der richtige Weg.
Aber machen wir am Ende jetzt im Moment tatsächlich ja dann
so doch, halb, ja.
So halb, wenn wir uns ehrlich machen. Herr Balk, wie sehen Sie das als jemand, der sich immer schon irgendwie in Risikogruppe zurückhalten muss? Brauchen wir da ein anderes Verständnis auch von Fremdschutz? Und zwar nicht nur jetzt in dieser Pandemie, sondern auch darüber hinaus. Würden Sie sich da wünschen, dass die Gesellschaft ja diesen Gedanken stärker mitdenkt und dass der sich etabliert, um eben auch Risikogruppen ja zu schützen und in den Blick zu nehmen? Würden Sie sich das wünschen, dass sich da gesellschaftlich auch ein bisschen was verändert?
Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Also gerade das Beispiel von Frau Behrens aus Asien zeigt ja, dass man Sachen auch einfach machen kann, um halt die Gesellschaft mitzuschützen. Und da ist es halt in der Kultur mit verankert, das genau aus diesem Grund zu tun. Und das würde ich mir natürlich auch für uns hier in Europa wünschen. Zurzeit ist es ja eher so, man kriegt langsam Angst oder die Angst geht zumindest um unter den Leuten, die noch sagen, sie wollen weiter Maske tragen, dass das Umgekehrte kommt, dass Leute dann halt anfangen, einen deshalb zu stigmatisieren. Also diese Befürchtungen kommen gerade auf. Und ich mache mir natürlich Gedanken, gerade wenn ich halt meine Gegend hier sehe, wie viele Leute hier halt eigentlich schon unter Pflicht die Maske nicht unbedingt so getragen haben, wie sie sollten, dass das halt natürlich in Zukunft, wenn keine Pflicht mehr ist, auch ganz schnell einfach aus den Gedanken rauskommt. Und eigentlich sind wir eine solidare Gemeinschaft in Deutschland. Mein Wunsch wäre es definitiv, dass die Gesellschaft mehr dahin kommt, zu sagen, okay, wir sind so stark wie unser schwächstes Glied und nicht, wie es eigentlich jetzt so den Eindruck macht, eher die Schwachen können sich ja alleine schützen. Ich möchte meine Freiheit haben. Das ist das, was ich eher so zurzeit empfinde, wenn ich manch einen in der öffentlichen Diskussion auch reden höre.
Mhm. Herr Simank, Sie haben in einem Essay geschrieben, es handele sich um eine Krise und Sie machen da mehrere Baustellen auf in Bezug auf diese Pandemie, diskutieren aber im Moment eher eben über Maskenpflicht, über Impfpflicht. Aber das, was Herr Balk jetzt auch gerade gesagt hat, die Frage der Solidarität, auch die Frage, wovon hängt Gesundheit eigentlich ab? Darüber sprechen wir noch nicht so viel.
In Deutschland im Allgemeinen nicht. Das war mir auch ein Anliegen, darauf mal hinzuweisen, dass wir ja einen enormen sozioökonomischen Gradienten haben. Es Menschen, die ein gutes Einkommen haben und eine hohe Bildung leben, im Schnitt viele Jahre länger als Menschen, die ärmer sind. Und wir sehen das auch in der Pandemie, auch wenn die Daten in Deutschland nicht so gut sind. Aber wir sehen, dass Menschen auch ein höheres Risiko hatten, im Rahmen der Pandemie zu erkranken an Corona und auch einen schweren Verlauf zu haben. Und dass wahrscheinlich auch die Maßnahmen sie überdurchschnittlich hart getroffen haben, sodass wir diese soziale Komponente von Gesundheit im Allgemeinen und aber auch spezifisch auf diese Pandemie betrachtet eigentlich meiner Meinung nach viel stärker in den Blick nehmen müssen. Und wir müssen das, glaube ich, auch, um einfach Lehren aus dem zu ziehen, was passiert ist in den vergangenen 2 Jahren, und nach vorne zu denken. Also uns zu fragen, wie können wir eigentlich diesen Gradienten abfedern, abpuffern? Wie können wir Gesundheit eigentlich in einen größeren Rahmen stellen? Also uns fragen, wie können wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass Menschen gesünder leben? Das kann sehr praktische Stadtteilmedizinarbeit sein. Das kann aber auch Dinge wie Präventionsangebote und so weiter sein, weil wir ja, und schließlich der Kreis auch wieder zurück zu Corona, ja auch gesehen haben, dass viele der Risikofaktoren für Corona, also die Zivilisationskrankheiten wie Adipositas, beispielsweise Diabetes, auch starke Risikofaktoren waren für einen schweren Corona-Verlauf. Und ich glaube, dass uns gut täte, sozusagen den Schritt zurückzutreten einmal und uns anhand dieser Pandemie einmal gewahr zu werden, wie stark Gesundheit von Umwelt, von der Gesellschaft, von den Bedingungen, die wir gemeinsam schaffen, letztlich abhängt.
Herr Niesen, das wäre dann auch eine Aufgabe für die Gesundheitsämter.
Das ist so, dass wir das ja auch gerade beim Testen oder beim Impfen gemerkt haben, wenn es Testen Geld kostet, dann ist der Staat auch gefordert, dort eben kostenlose Impfangebote für Testangebote und natürlich auch Impfangebote für die zu machen, die es eben nicht bezahlen können. Ja? Wir haben die Erfahrung gemacht mit dem Impfen in Stadtteilen, wo ein hoher Migrationsanteil ist, eben, dass wir dort quasi überrannt worden sind, wo wir kaum hinterherkamen, weil eben die Möglichkeit, jetzt sich von dort in die Stadt zu bewegen, eben nicht vorhanden war oder überhaupt auch nicht die Medien, mit denen man so verkehrt wie Tagesschau oder Deutschlandfunk, sagen wir so, bekannt sind. Und von daher wir dann den offenen Weg dorthin gefunden haben, allein 400 Stadtteilimpfungen jetzt in einer Millionenstadt eben durchgeführt haben. Und die Impfquote in Köln zum Beispiel ist 6% über der vom Bundesdurchschnitt. Das heißt, genau der Ansatz, den Sie da propagieren, die Erkenntnis und daraus die Praxis, Daten für Taten, das haben wir umgesetzt mit Erfolg, glaube ich. Das muss man einfach so sehen, dass das ein Modell auch für
nicht nur für Städte, sondern auch für Kommunen sein sollte, möglichst aufsuchend eben diese Angebote zu schaffen.
Mhm. Frau Behrens, wenn wir da mal von der Stadt Köln uns lösen und in den ländlichen Raum gehen, die Gesundheitsversorgung auf dem Land ist ja eher problematisch in einigen Bereichen.
Ja, wobei ich jetzt aus diesem Gesprächsgang gerade rausgehört habe, es geht eben nicht nur um Gesundheitsversorgung, also das Kurieren von Krankheiten, sondern eigentlich geht es vorrangig wirklich um Prävention, um Gesundheitsvorsorge. Und da würde ich mal sagen, sind eben auch alle Politikfelder gefordert, nicht nur die Gesundheitspolitik, sondern es geht ja um gesunde Lebensbedingungen, also einen Lebensraum, der nicht krank macht. Wir wissen zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, dass Luftverschmutzung und Klimawandel die Hauptursache für Erkrankungen weltweit sind. Und es geht auch um gesunde Ernährung. Und ich denke, auf der anderen Seite ist auch der ganze Bildungsbereich gefragt. Denn wir wissen einfach, dass diejenigen, die zum Beispiel eben auch nicht den vollen Zugang zu einer breiten Bildung haben, auch diejenigen sind, die die größeren Gesundheitsgefahren haben. Also von daher glaube ich schon, dass diese Pandemie uns auch gelehrt hat, dass man Gesundheit umfassender denken muss.
Jetzt haben Sie hier einen sehr großen Bogen gespannt, Frau Behrens. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal fragen, was ist denn vielleicht so die wesentlichste Erkenntnis oder das, was Sie sagen, das sollten wir auf jeden Fall jetzt als nächstes angehen? Herr Niesen, ich fange mal mit Ihnen an.
Naja, ich habe zwei wichtige Botschaften. Einmal das Personal, was jetzt genau in der Krise gebraucht wird. Das sind in den Gesundheitsämtern einfach Menschen, die dort arbeiten können. Deswegen hat die Bundesregierung auch diesen ÖGD-Pakt ins Leben gerufen. Der hat
den ÖGD-Pakt.
Öffentlicher Gesundheitsdienst-Pakt. Also das sind Gesundheitsämter 378 in Deutschland, die dann eben 4 Milliarden Euro bekommen sollen. Einerseits das Personal, aber noch, was auch ganz wichtig ist, die Digitalisierung. Da sind 900 Millionen von den 4 Milliarden vorgesehen, dass die vorangetrieben wird, dass wir genau sowas wie ein Impfregister dann auch mit beisteuern können, dass wir in den Gesundheitsämtern dann parat sind und dass eben Menschen, die in Not sind, eben auch schnell mit einem Massen-E-Mail erreichen können und also an der Technik, an Digitalisierung in Zukunft arbeiten müssen. Ich glaube, das sind die wichtigen Erkenntnisse für mich jetzt gewesen.
Herr Balk, was wäre so Ihr Learning oder Ihre Erkenntnis?
Ja, also wir haben zum Beispiel zu Beginn der Pandemie genau das eigentlich erfahren, was uns damit sehr gut durch die erste Welle durchgebracht hat, nämlich dieses Gemeinschaftliche und die Solidarität in der Gesellschaft. Das Problem ist, was ich sehe, dazu muss man halt allumfassend halt auch aufklären. Und das ist so ein großer Mangel, den ich gesehen habe in der ganzen Krise, dass halt eigentlich viel zu wenig aufgeklärt wurde, um die Leute dann auch mitzunehmen. Weil ich denke nicht, dass wir von der Gesellschaft her das nicht könnten, sondern eher, dass viele Sachen auf Kommunikationsebene besser laufen müssen, um genau diese Ziele zu erreichen, die wir uns eigentlich stecken. Und das sind in meiner Sicht zum Beispiel nicht 200 oder 300 Tote am Tag.
Herr Semank?
Das Erste ist tatsächlich, dass für die Zukunft es wahnsinnig wichtig ist, dass es ein Vertrauen gibt bezüglich auch gesundheitspolitischer Maßnahmen. Es gibt eine sehr schöne Studie, die sich anschaut, was eigentlich gut vorhersagt, wie hoch die Impfquoten sind in verschiedenen Ländern, in denen es genug Impfstoffe gab. Und Vertrauen ist da besonders wichtig. Und ich glaube, dass das auf viele Bereiche sich auswirkt, also auf viele Bereiche sich ausdehnt, also auf die Frage von Kommunikation, auf die Frage von Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Maßnahmen, zu welchen Zeitpunkten, Aufklärung etc. Und der zweite Punkt ist, dass ich es schön fände, wenn wir uns anschauen würden, was waren eigentlich die Effekte und die Schäden und die Kollateraleffekte, die entstanden sind in dieser Pandemie und uns anschauen würden, wer ist eigentlich vulnerabel, wer ist gut geschützt gegen gewisse Disruptionen, wie wir sie, glaube ich, wahrgenommen haben und daraus auch ein bisschen destillieren, was müssen wir eigentlich in allen Politikbereichen in puncto Gesundheit ein Stück weit besser machen. Da bin ich total bei Frau Behrens.
Mhm. Frau Behrens, gibt es noch ein Instrument, was Sie jetzt schnell umgesetzt sehen würden?
Ja, natürlich die allgemeine Impfpflicht ab 18. Und da werbe ich wirklich um breite Zustimmung in der Gesellschaft, aber vor allem hier jetzt auch im Deutschen Bundestag.
Deutschlands Weg in den Pandemiefrühling und noch ein bisschen weiter. Das haben wir diskutiert. Danke an meine Gäste, den Zeitjournalisten Jakob Semank, Olaf Balk, die SPD-Politikerin Heike Behrens gerade gehört und Johannes Niesen vom Gesundheitsamt der Stadt Köln. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.